Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Was ist eigentlich ein Museum? Was ist insbesondere ein Gestaltungsmuseum? Ist es ein geschlossener Container für Objekte der Vergangenheit oder ist es ein öffentliches Reallabor für die Zukunft? Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Unser heutiger Gast, Tulga Beierle, ist Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Sie versteht ihr Museum als Möglichkeitsraum und Plattform für Diskurs und Verhandlung. Ihr geht es um die Frage der Gestaltung unserer Welt. Sollten wir Tulga Beierle nun Gestaltungsmuseumsdirektorinnen oder Museumsgestaltungsdirektoren? Naja, jedenfalls, sie leitet und gestaltet das Museum und sie arbeitet an der Institution Museum. Vor ihrer Tätigkeit in Hamburg war sie 2014 bis 2018 Direktorin des Kunstgewerbemuseums Dresden, Schloss Pillnitz und zugleich Mitglied der Geschäftsführung der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Sie hat Institutionen genauso gestaltet wie Gegenstände. Schließlich ist sie gelernte Tischlerin, diplomierte Designerin, Design-Theorie-Dozentin und Mitbegründerin der Vienna Design Week in Wien. Über Gegenwart und Zukunft des Gestaltungsmuseums spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch mit Tulga Beierle.
Ja, heute bin ich mit der Tulga Beierle in Hamburg verbunden. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Hallo, wie geht's denn?
Ganz okay. Ich bin zurück im grauen Norden nach 10 Tagen Österreich, aber ich bin's gewohnt.
Okay. Wir steigen mal ein mit so ein bisschen Geschichte auch. Also du warst ja 2014 bis 18 Direktorin des Kunstgewerbemuseums in Dresden, Schloss Pillnitz und zugleich Mitglied der Geschäftsführung der staatlichen Kunstsammlung Dresden. Was fasziniert dich denn so an der Kultusbürokratie?
Ah, das ist eine lustige Frage. Also mich interessieren ganz grundsätzlich Strukturen und Systeme. Das ist sozusagen etwas, was mich einfach fasziniert. Wie funktioniert das? Wie ist es zusammengesetzt? Ich finde es daher auch spannend, da an den leitenden Stellen dabei zu sein. Mir geht es nicht immer um die Leitung, aber auch um das Wirken in Strukturen. Wie kann man eine Kulturinstitution oder ein größeres System wie die staatlichen Kunstsammlungen, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe dort wahnsinnig viel gelernt. Und wie kann man, nicht wegen der Effizienz, sondern eigentlich wegen der Produktivität und auch der Befriedigung, vielleicht die Kommunikation zum Beispiel zu verbessern, als ein Beispiel.
Das bei dir ist ja sehr ungewöhnlich, dass du nach einer abgeschlossenen Tischlerlehre dann Industrial Design studiert hast und dann eben an der Uni in Wien auch Theorie und Designgeschichte gelehrt hast. Also dieser Weg von der Tischlerin zur Designtheoretikerin, das würde mich nochmal interessieren, weil es natürlich auch eine Rolle spielt für die Art und Weise, wie du wahrnimmst.
Ja, es ist richtig. Die banale Erklärung ist einfach die, mit 18 habe ich mich nicht getraut, Kunst zu studieren und bin erst einmal in eine Lehre gegangen, dachte mir, so eine praktische Ausbildung ist sinnvoll. Außerdem war es ein guter Weg, aus Wien rauszukommen, woanders hinzugehen. Ich bin damals nach Deutschland gegangen für die Tischlerlehre, war dann aber relativ klar, dass mich das Kreative und das Gestalten doch viel mehr interessiert als das Bauen, also das Herstellen. Auch wenn ich immer gern mit der Hand gearbeitet habe, das war nicht das Thema, aber so gut war ich nicht. Und im Entwurf habe ich dann die größere Befriedigung gesehen. Und letztlich habe ich aber auch da für mich feststellen müssen, dass ich zwar sicherlich nicht unbegabt war und auch mein Studium sogar mit Auszeichnung abgeschlossen habe, aber auch da in der Präzision, also in diesem immer wieder an der Lösung dranbleiben bis zum allerbesten Weg oder bis zur Perfektion eben, die Geduld hatte ich nicht. Und gleichzeitig hat mich die Theorie, also das darüber nachdenken oder auf Metaebene darüber diskutieren, immer total interessiert, gerade in der Designgeschichte, auch in der Designtheorie, weil ich hier einen sehr schönen Weg gesehen habe, ganz anders, also finde ich auch sehr an der Objektkultur festgemacht, uns selbst zu verstehen und selbst zu beschreiben in unserem Sein und Miteinander sein. Und ich würde sagen, aus dem Grund fasziniert mich Design bis heute auch wirklich ohne Unterbrechung in gleicher Form. Auch wenn ich jetzt nicht mehr Designgeschichte unterrichte, bleibt es trotzdem meine Faszination, okay, welche Rolle spielt Gestaltung in unserer Gesellschaft oder in dem Miteinandersein und in eine Beziehung treten zum anderen und wie kann das dann auch im besten Fall verbessert werden?
Also auf die soziale Dimension der Museumsarbeit kommen wir nachher nochmal im Detail auch zu sprechen. Ich fange jetzt mal von außen an bei dem Museum und zwar in seiner monumentalen Geschichte des 19. Jahrhunderts schreibt der Jürgen Osterhammel, der hat ja auch die Museen da als Phänomen des 19. Jahrhunderts beschrieben, schreibt er, Zeit in Städten kaum noch Paläste gebaut wurden, konnten nur Opernhäuser, Rathäuser, Bahnhöfe und Parlamentsgebäude mit Museumsbauten konkurrieren. Ihr habt ja jetzt nicht einen ursprünglich als Museum gedachten Bau, oder weiß ich jetzt gar nicht genau. Also welche Rolle spielt denn dieses Gebäude und als Museum?
Ja, also bei uns jetzt konkret in Hamburg, das Museum für Kunst und Gewerbe ist tatsächlich ein Schulgebäude, wobei das Museum für Kunst und Gewerbe seit Gründung in diesem Gebäude zu Hause ist. Also auch wenn es da nicht so ausschaut, war es trotzdem immer auch ein Museumsgebäude. Ganz prinzipiell würde ich ja sagen, ist diese Idee des Museums und die Architektur des klassischen Museums, die ja bis heute interessanterweise in der zeitgenössischen Architektur sich auch wiederholt, ist immer dieser Effekt des, es gibt sozusagen, also es ist ja ein Bildungsangebot, eine Bildungsinstitution und bis heute schafft es diese Institution nicht, sozusagen wirklich offene Arme auszubreiten und zu sagen, sei herzlich willkommen, sondern sagt immer, du bist willkommen, sei demütig und achtsam in deinen Bewegungen und sei froh, dass wir dir die Tür öffnen. Das heißt, du hast riesige Tore, du hast große Treppenhäuser und wenn du das dann erschritten hast und wie andere Theoretiker auch sehr gut deutlich machen, man wird beobachtet. Also man kann auch nicht unbemerkt sich bewegen in einem Museum, das beobachtet werden und das entsprechende Verhalten ist natürlich durchaus auch gewollt und in der Architektur so vorgesehen. Daher ist es bei uns in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe ein bisschen anders, weil es eben tatsächlich nicht als Museumsgebäude gebaut wurde.
Ich meine, dieses Öffnen ist ein relevanter Faktor, das berühren wir gleich nochmal. Du arbeitest ja auch mit Stipendiatinnen im Haus. Die Sandra Mavuto-Dotu, die wir hier im DDcast ja in der Folge 154 im letzten Sommer hatten, ist ja zu Gast. Was machen denn diese Stipendiatinnen im Haus oder mit dem Haus auch?
Also zum einen ist es hier wirklich ein großes Glück, dass wir in Hamburg Unterstützung gefunden haben, in dem Fall über die Stiftung Hamburger Kunstsammlungen, die den Fonds Junges Design eingerichtet haben und meinem Wunsch nachgekommen sind, diesen Fonds für ein Residenzprogramm einzusetzen. Die jeweiligen Residentinnen oder Residenten sind vollkommen frei, ein halbes Jahr bei unserem Haus zu arbeiten, bekommen sozusagen eine Förderung, die ihnen hilft, wenig oder bis zu gar nicht zu arbeiten, also im Sinn von Geld verdienen zu arbeiten, sondern sich noch einmal konzentriert. Und uns geht es hier immer um junge Menschen, die so 1, 2, 3, 4 Jahre nach ihrem Diplom an einem Moment in ihrer Karriere angekommen sind, wo ihnen das Stipendium hilft, sich noch einmal neu zu kalibrieren. Wohin will ich wirklich? Oder vielleicht noch einmal zu prüfen oder eine Arbeit zu vertiefen, die sie sonst sich nicht leisten könnten, um ihre eigene Selbstständigkeit voranzutreiben. Und wir haben wirklich Erfolg in dem Sinne, dass sich einige der Stipendiatinnen nachher entschlossen haben, selbstständig zu machen. Also das ist ziemlich toll und Mavuto Dotu ist auch, finde ich, ein tolles Beispiel, weil sie das nutzt, um wirklich in einer umfassenden Form ihre Tätigkeit auch noch einmal zu prüfen und unterschiedlichste Genres fast mit auszuprobieren und nicht nur jetzt im Kommunikationsdesign bleiben wird, nehme ich einmal an. Aber ausgegangen bin ich in dieser Idee davon, dass Museen für Kunst und Gewerbe, Kunstgewerbe, angewandte Kunst immer als Vorbildsammlung angelegt wurden. Also es war also die grundlegende Idee, ich habe eine Vorbildsammlung und die ist Inspirationsquelle für gute Gestaltung. Und weil man damals im 19. Jahrhundert in der Zeit des Historismus hat man sich zuerst halt ganz nach in die Vergangenheit orientiert, in die Renaissance oder in fremde Länder wie Ostasien, also konkret Japan und China und Korea, um sozusagen da Vorbilder zu finden, die wirklich inspirierend waren und eine neue Form ermöglicht haben. Und das wollte ich jungen DesignerInnen zugänglich machen, indem sie wirklich in dem halben Jahr in die Depots können, in die Sammlungen schauen können, intensiv sich mit den SammlungsleiterInnen auseinandersetzen können. Das heißt, sie bekommen einen Zugang zur Sammlung wie ein normaler Besucher leider nicht.
Du sagst ja auch, dass es dir ein wesentliches Anliegen ist, das Museum als Möglichkeitsraum und als Plattform für Diskurs und Verhandlung über die Frage der Gestaltung unserer Welt zu verstehen. Also was bedeutet denn dieser Möglichkeitsraum und was ist diese Plattform in deinem Konzept?
Ja, also was mich sozusagen schon seit geraumer Zeit interessiert hat, und daher, das geht wieder ein bisschen zurück auch zu, was kann ein Museum sein und warum interessiert mich das System oder wie kann man das Systemmuseum verändern? Und da finde ich halt jetzt die Kunstgewerbemuseen, angewandte Kunst besonders spannend, weil ich eben in meiner Leidenschaft und auch Überzeugung von dem, was Design alles leisten kann, der Meinung bin, das ist ein nahezu idealer Ort, um über Gestaltung nachzudenken und das zu befragen. Und da denke ich mir, sind wir zwar auf der einen Seite als Institution und auch als Fachleute aufgefordert, über gute Ausstellungen zum Beispiel inspirierende Grundlagenarbeit zu machen. Also im Grundlage im Sinn auch, eine Ausstellung liefert dir Argumente oder Erkenntnisse oder gebündelte Informationen, wie du sie sonst nicht kriegen kannst. Und das hilft dir als Besucher, Besucherin, als Konsument, Konsumentin sozusagen zu reflektieren darüber, wie die Welt gestaltet wird und wie man sie anders gestalten könnte. Aber gleichzeitig denke ich mir, ist es auch in unserer Welt heute, wo wir doch sehr klar immer deutlicher erkennen, dass es eben keine Top-Down, also dass eine Top-Down-Geschichte nicht funktionieren wird, muss ich mich dann eben auch fragen, okay, und wie kann ich als Plattform den Diskurs oder das Ausprobieren oder das Erlernen oder das gemeinsame Gestalten eigentlich ausbauen. Und das ist dann schon was anderes, als nur über eine Ausstellung eine verdichtete Information zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch, okay, welche neuen Formate können wir entwickeln, wo wir mit unserem Publikum durchaus auch gemeinsam gestalten oder diesen Diskurs führen, um, das wäre mein ultimatives Ziel, die Menschen zu befähigen, also wie man auf Englisch sagen würde, zu empowern, also ihnen Möglichkeiten und Tools und Werkzeuge in die Hand zu geben, sich einzubringen in Gestaltungsfragen. Weil das, was mich sozusagen antreibt, ist, dass es überhaupt keinen Grund gibt, Opfer von schlechter Gestaltung zu werden, sondern möglichst aktiv sich auch vielleicht dazu zu äußern. Und dazu gehört natürlich auch eine Beurteilungskraft und Fähigkeit zu erlernen. Und das, finde ich, ist eben nicht nur die Führung oder die Ausstellung, sondern da, finde ich, gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die Plattform weiterzuentwickeln und den Raum dafür zu öffnen, dass tun wir halt jetzt schon auf verschiedenste Art und Weise, kann aber auch noch viel weiter ausgebaut werden.
Wenn man jetzt anschaut, die ethnografischen Museen sind ja so vor, würde man sagen, 15, 20 Jahren in eine existenzielle Krise geraten. Du sagst, dass Museen, die ja im großen Maßstab im 19. Jahrhundert entstanden sind, keineswegs als Institutionen einen Ewigkeitsanspruch haben. Also wortwörtlich hast du zu mir im Vorgespräch gesagt, es ist nicht gesetzt, dass Museen immer existieren. Ich bin nicht sicher, man traut sich vielleicht nicht, sie zu schließen. Da würden wir ganz gerne mal drüber reden auch.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass sich das anzuschauen, die Völkerkunde-Museen, völkerkundlichen Museen, haben diese existenzielle Krise natürlich sehr stark über den ganzen Diskurs rund um Kolonialismus und Postkolonialismus. Gleichzeitig, wenn man sich es aber genauer anschaut, haben viele verschiedene Typologien der Museen Krisen gehabt, ja. Also das Volkskundemuseum, also das volkskundliche Museum ist auch total in die Krise geraten. Oft sind Landes- oder stadthistorische Museen und alle haben über die, wenn man sich das genauer anschaut, Lösungen gefunden. Also gerade Stadtmuseen haben in den letzten 10, 15 Jahren auch gelernt, wie müssen sie sich als Museumstyp neu definieren, um die Stadtbevölkerung, die sich ja komplett gewandelt hat, abzuholen und einzubinden und als einen wesentlichen Partner in ihrer Arbeit zu verstehen. Und das, finde ich, sind alles sehr positive Beispiele von Museen, die diesen Start, diese Idee des Ich bin gesetzt und mich hinterfragt man nicht, überwunden haben und zu gesagt haben, okay, wer sind die Partner, mit denen ich ein sehr lebendiges, aktives Miteinander pflege, um eine aktive, lebendige Zukunft zu haben. Und ich glaube, das gilt für jeden Museumstyp, auf jeden Fall auch für die kunstgewerblichen Museen. Und daher frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit, okay, was muss ich eigentlich tun, um hier eine auch partnerschaftliche Breite zu bekommen, ohne meine Kernkompetenz Gestaltung zu verlieren, die deutlich macht, dass wir von Relevanz sind. Weil die Art und Weise, wie wir uns gesellschaftlich entwickeln, ist es zumindest, wie ich empfinde, nicht gesetzt, dass die Museen immer bleiben, sondern im schlimmsten Fall sagt jemand, ja, was soll das Ding da? Ja, da stehen lauter irgendwelche Töpfchen und Stühle rum. Also wozu braucht man das denn eigentlich? Und da sind die Kunstmuseen vielleicht welche, die immer noch diese Situation nicht haben, weil dort so eine Art Wertverständnis, nämlich ich meine jetzt nicht Werteverständnis, sondern Wert, wirklich im monetären Wert. Also wir wissen alle, ob der Einzigartigkeit eines Gemäldes, das ist aber bei eben Stadtmuseen, Kunstgewerbemuseen, Volkskundemuseen gar nicht so einfach darzustellen. Ja, und aber vielleicht sind wir dadurch auch alle lebendiger oder agiler geworden, während Kunstmuseen ja sehr traditionell auch noch oft funktionieren.
Das ist ja, also dieser ganze semantische Raum, in dem es jetzt abspielt, der ist ja durch eben so jetzt in keiner Weise Synonyme, aber irgendwie ähnliche Begriffe wie Museum für angewandte Kunst, Designmuseum, Kunsthandwerksmuseum, Kunst und Gewerbe, dieser ganze Begriffsraum da. Ist denn Designmuseum eine Einengung? Also was mir jetzt irgendwie relativ naheliegen würde zu sagen, wir reden heute über Design mit einer etwas übergriffigen Haltung gegenüber dem Kunstgewerbe. Aber was ist denn für dich der Begriff, der das am meisten fasst? Ich meine, du hast diesen traditionellen Namen jetzt dort, also kannst dich natürlich darauf zurückziehen. Aber was wäre jetzt dein Begriff für das, was du da machst, wenn du wählen könntest?
Für mich ist es ganz klar Gestaltung. Ich finde, im deutschsprachigen Raum ist Gestaltung das bessere Wort als Design, weil Design hier in diesem Sprachraum sehr verengt wahrgenommen wird. Ja, nicht jetzt in, sagen wir mal, einem Fachdiskurs, da habe ich überhaupt kein Problem damit, darüber zu reden. Und da wissen wir auch alle, wenn wir über Social Design oder Speculative Design oder was weiß ich, Experimental Design oder etc. Wir wissen alle, was Design für einen breiten Raum hat und was für eine Komplexität auch unterhalb des Dachbegriffs Design, vor allem wenn es dreidimensionales Produkt, aber auch Communication und so weiter. Also das ist, finde ich, ein unendlich spannendes Feld, aber im deutschsprachigen Raum ohne die Fachkompetenz ist für mich Gestaltung der sehr viel sinnvollere Begriff. Ich selber habe nie genau, also ich fände das ein interessantes Forschungsprojekt, sich mal anzuschauen, warum im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland, der Begriff Kunstgewerbe so abgewertet wurde. Ja, der ist wirklich definitiv, das habe ich zumindest in einem wichtigen Buch mal gelesen, noch im Ende des 19. Jahrhunderts abgewertet worden, ja, als dilettantisch und so weiter, weshalb man dann manchmal jemanden hört, ja, das ist brav, es ist kunstgewerblich gemacht. Ne? Und das ist sozusagen, also das wäre eine interessante Forschungsprojekt, mal sich diese Begrifflichkeiten genauer anzuschauen, wirklich zu verstehen, wann werden sie etabliert. Kunstgewerbe ist kein alter Begriff. Wann werden sie wieder abgewertet? Warum haben sich deshalb die Kunstgewerbemuseen alle umgenannt in angewandte Kunst? Was heißt angewandte Kunst wiederum? Da gibt es durchaus Leute, die sagen, angewandte Kunst gibt es nicht. Es gibt Kunst oder nicht Kunst. Ja? Ob das jetzt bildende oder angewandte ist, ist doch egal. Design wäre mir in diesem Sprach, also hier zu eng verstanden von meinem Publikum, weshalb ich Museum für Gestaltung, das ist die Erklärung, was wir tun und um was sich alles dreht, weil Gestaltung ja durchaus alles umfasst, eben auch die Dinge, die vor Jahrhunderten gemacht wurden. Lustigerweise von meiner Ausbildung her, Auch was Designgeschichte betrifft, habe ich natürlich immer gesagt, naja, Design ist erst dann interessant, also beginnt mit der Industrialisierung. Ja. Stimmt aber auch nicht, weil Wedgwood oder Röntgenmöbel oder Tronet oder was weiß ich, sind alles große Manufakturen gewesen, die auch schon eine Trennung von Gestaltung und Herstellung hatten. Und letztlich auch große biedermeierliche Manufakturen, die Biedermeier-Möbel gemacht haben, haben auch Spezialisierungen schon längst erlebt. Also insofern ist es ein Unsinn. Gestaltung, finde ich, ist der richtige Begriff.
Was wäre denn dann ein ganz anderes Museum für Gestaltung?
Naja, für mich wäre es zum Beispiel eines, wo wir unterschiedliche... Also ich würde diesen Raum gerne teilen mit Partnern, die andere, wo sozusagen die Angebotsvielfalt sich noch einmal erweitert. Also konkret, ja, es gibt weiterhin Ausstellungen und ja, es gibt weiterhin auch Sammlungspräsentation und es gibt auch Sammlungspräsentation, die so gebaut ist, dass man wirklich die Schönheit genießen kann und sozusagen kontemplativ sich zurückziehen kann. Es gibt aber auch, und wir sind, also unser Haus ist flächenmäßig einfach sehr groß, es gibt auch Orte, wo zum Beispiel jederzeit Angebote da sind, die mit der Sammlung arbeiten. Wir fotografieren Sammlung, wir untersuchen Sammlung, und ob diese Angebote für Jugendliche ist oder ob ich sage, naja, vielleicht könnte ein Altersheim, das sozusagen das Tageszentrum für Menschen, die noch zu Hause wohnen, vielleicht gehen die zu uns ins Haus statt in einen anderen Ort, weil sie dann in der Sammlung sich aufhalten können und dort sitzen und das eine Rekreation und ein angenehmes Umfeld für sie bietet. Und was heißt das wiederum für meine MitarbeiterInnen? Brauche ich dann neue MitarbeiterInnen, die eine Mischung darstellen aus kultureller und Kunstvermittlung und pädagogisch altenbetreuerischen Fähigkeiten. Ne? Also was verändert sich da? Was ist, wenn dann plötzlich die Kindergartengruppe und die Alten irgendwie miteinander zu tun haben und vielleicht gemeinsam Objekte untersuchen und die Alten was erzählen können, was die Kinder... Egal, ja. Also wie kriege ich die Fragestellung, was ist Gestaltung und wie gestalten wir, in ein aktives Tun mit möglichst unterschiedlichsten Zielgruppen, die das aber nicht nur als passives Aufnehmen, sondern eher als aktives Miteinander und Untersuchen und Tun erleben. Und daraus einen Ort eben zu schaffen, der als selbstverständlicher Ort des Wellbeings, also der Gemeinsamkeit und auch, also auch Gemeinsamkeit stärkend erlebt wird.
Ich glaube, dass diese Frage dass der stadträumlichen Situation, in der das Museum sich befindet, spielt ja auch eine Rolle. Wenn du jetzt das Museum Angewandte Kunst hier in Frankfurt betrachtest, es liegt in einem der schönsten Innenstadtparks, die man sich vorstellen kann. Hier liegt wirklich eben da in Bahnhofsnähe auch in einem sozialen Brennpunkt. Da gibt es also eine offene Drogenszene und so weiter. Was ist das für dich jetzt sozusagen? Das ist natürlich auch ein Handlungsraum oder ein Feld, in das man hinein agieren kann. Also wie gehst du damit um, mit dem, was du siehst, wenn du dein Haus sozusagen in diesem stadträumlichen Kontext betrachtest?
Also tatsächlich ist es gerade bei uns, das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, das ist eine maximale Herausforderung, aber gleichzeitig der maximal beste Standort, den ich mir vorstellen kann. Ja, wir sind mitten in der Stadt, direkt neben dem Hauptbahnhof. Wir sind an einem Brennpunkt. Das ist schon auch diese Herausforderung der Obdachlosigkeit, der Drogen- und Alkoholsucht und Krankheit. Auf der anderen Seite, wo, wenn nicht da, wollen wir darüber reden, wie wir unsere Städte gestalten wollen, ja, oder wie wir miteinander leben wollen oder wie das besser geschehen kann. Ja. Das ist das, was ich liebe an dem Ort und an dem Haus. Und so sehr Schloss Pillnitz in Dresden ein Traumort ist, aber dort kannst du das alles, das ist noch einmal anders als in Frankfurt. Schloss und Park Pillnitz im Osten von Dresden gelegen ist einfach so unfassbar schön. Aber da kannst du natürlich, ist es viel, viel schwieriger, diese zeitaktuellen Fragen zu stellen. Und gerade, ich meine, davon ausgehend, dass Städte nun mal wachsen werden und dichter werden, ist es ja umso wichtiger, hier auch nach Antworten zu suchen, wie wir diesen weniger werdenden Platz miteinander teilen können und zwar so miteinander teilen können, dass wir alle davon profitieren. Keine einfache Aufgabe, kann ich nur sagen.
Du hast es ja jetzt schon geschafft, wenn ich es richtig sozusagen gelesen habe, einen sehr jungen Publikumsdurchschnitt ins Haus zu holen. Das ist ja eine ziemlich erstaunliche Angelegenheit. Wie gelingt denn das? Also, weil das ist ja schon faktisch da. Ist ja nicht so, dass es eine Hypothese wäre, dass es erreichbar ist oder ein Ziel, sondern das hast du erreicht. Aber ja, wie ging denn das?
Ja, also gute Frage. Also wir könnten sagen, wir schwanken zwischen 39 und 42 Jahren Durchschnittsalter unseres Publikums. Das ist jünger als das Durchschnittsalter Deutschlands und eigentlich der bekannten Durchschnitte, sagen wir mal, von stadthistorischen oder kulturhistorischen Museen, ganz zu schweigen von Kunstmuseen. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass unsere Ausstellungen immer wieder einen Nerv der Zeit treffen, wo sich Menschen angesprochen fühlen und sagen, okay, da erlebe ich etwas, was mit mir zu tun hat. Ja, also zum Beispiel ist mir sehr aufgefallen, wie wir für ein paar Jahren die Ausstellung Heimaten gemacht haben, also worum es die Frage ging, was ist das eigentlich, wie konstituiert sich so ein Begriff, wie definiert sich das, was sind die Versatzstücke an Objekten, die so etwas quasi behaupten oder mir ein Gefühl geben. Mir ist damals aufgefallen, dass wir extrem junges Publikum mit unterschiedlichen kulturellen Herkünften hatten, die offensichtlich diese Ausstellung genutzt haben, um miteinander darüber zu diskutieren, was ist Heimat für dich und was ist es für mich? Ja, nur um ein Beispiel zu nennen. Natürlich machen wir auch sehr erfolgreiche Ausstellungen, die ganz klar ein jüngeres Publikum ansprechen, wie die Sesamstraße, wobei ich natürlich sage, in Wahrheit hat es unser Alter angesprochen. Die haben halt dann nur ihre Kinder und Kindeskinder mitgeschleppt. Wasser, Water Pressure ist jetzt wieder so eine Ausstellung. Wir haben extrem viel Schulklassen hier, die einfach regelmäßig kommen, weil diese Themen einfach super funktionieren. Mit denen können die Schulen viel anfangen, weil das immer sozusagen in ihr Schulprogramm gut reinpasst. Keine Ahnung. Oder, es ist eine Mischung, glaube ich, aus dem Programm, das wir machen, und offensichtlich einer schönen Willkommenskultur.
Du hast auch den Punkt angesprochen, als wir uns im Vorgespräch unterhalten hatten, dass eben durch die Tatsache, dass so viele Dinge im Haus sind, die Möglichkeit bestünde, aus der Sammlung so eine Art Kommen zu machen. Das fand den Begriff an der Stelle sehr, sehr ungewöhnlich. Was meinst du denn mit Kommen? Also wie könnte ein Museum, eine Sammlung oder dieses Konglomerat von Dingen zu einem Kommen für die Stadtgesellschaft werden?
Naja, es ist eigentlich, es ist ja in Wahrheit so, es wird nun so nicht verstanden. Ne? Das war eine Idee, die wir hatten in einem internen Arbeitsgruppe. Was würde passieren, wenn wir die Sammlung sozusagen als Gemeingut übergeben der Stadtgesellschaft? Was würde sie dann damit tun? Ne? Würde sie zum Beispiel vollkommen entsetzt aufschreien und das zurückweisen und sagen, nein, 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 den Schuh ziehen wir uns nicht an. Kümmert ihr euch mal gefälligst um dieses ganze Zeug? Oder würde sie sagen, okay, wir bilden jetzt Gruppen, die sich damit beschäftigen und kommen dann auf Ideen zu sagen, na, wie verteilen wir das vielleicht besser? Ja? Oder wie kann es anders nutzbar gemacht werden? Wäre ja auch eine interessante Frage, ob es möglich wäre. Und ich weiß, dass ich da wirklich fast Heretikerin bin, hier in den sozusagen alle sammlungsbetreuenden Mitarbeiterinnen bei mir im Haus oder auch in anderen Museen werden aufjaulen, wenn ich sage, naja, was wäre denn, wenn wir die Dinge sozusagen auch verborgen? Ja, also zu sagen, wenn du kannst dich bewerben sozusagen, sag mir einen guten Grund, warum du jetzt ein Jahr mit einer Biedermeier-Kommode leben willst oder einem Spiegel aus dem Barock, ja, oder wie würde es sich anfühlen? Und das ist ja auch die Frage, die ich stelle, okay, wenn ich sehr, sehr viel Dinge habe, und das ist schon ein Thema für uns in die Zukunft, ne? Wenn ich sozusagen sage, der Unendlichkeitsanspruch von uns als Museum muss uns so bewiesen werden, warum soll es uns unendlich geben, muss ich aber noch viel mehr beweisen, warum sammle ich in die Unendlichkeit und was bewahre ich eigentlich in die Unendlichkeit. Und diese Frage will man noch nicht wirklich angreifen, weil man wahnsinnige Angst hat, hier falsche Entscheidungen zu treffen. Das verstehe ich total, ja. Aber wir werden irgendwann einmal dorthin müssen und sagen, okay, in welchen Versuchsballons oder sozusagen Experimental-Reallaboren können wir schlichtweg ausprobieren, was passieren würde, wenn, ja. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, gerade in der Zeit, zweite Hälfte 19. oder überhaupt 19. haben wir eine unfassbare Menge an Dingen. Was davon ist relevant für die Nachwelt und was davon könnte zum Beispiel von jungen Leuten, das ist ja immer mein Traum, weil Tischlerin, ja, geht dann zurück zu meiner Herkunft. Ich finde es wahnsinnig interessant, Möbel zu zerlegen. Ja, ich finde das einfach super. Man lernt das Allermeiste, wenn man versucht, etwas zu zerlegen und nachher wieder zusammenzubauen. Dann wird nämlich plötzlich einem klar, warum ein Stuhl so kompliziert ist und nicht so mal schnell einfach zusammengebaut ist, sodass er nicht wackelt. Ja. Und sowas würde ich natürlich schon gern machen, wenn ich von manchen Stücken viele habe. Ja. Aber da bin ich noch nicht wirklich weitergekommen.
Das ist aber ganz interessant, weil ich hatte eben gerade auf dem Hintergrund, dass du in diese Tischlerausbildung hast, irgendwie im Vorfeld darüber nachgedacht, auch über den Museumsbegriff von Enzo Mari, der hat ja dieses imaginäre Museum da entwickelt. Also diese Idee sozusagen, dass man selbst bauen kann und zwar mit Latten, allerdings dann eben auch diese Statik berücksichtigen muss. Also sehr, sehr genau gucken muss, was brauche ich denn, damit ich einen Stuhl einfach nur mit Latten und Nägeln so hinkriege, dass er wirklich stabil bleibt. Ja. Aber das habe ich mir gespart. Ich habe noch einen Punkt, bevor wir zu unserem Abschluss kommen. Und zwar die Frage, wie man ein Museum mit einer Mitgliedschaft, den Begriff hattest du auch fallen lassen, also eine andere Form der Mitgliedschaft. Es gibt ja diese Mitgliedschaft in einem Museumsverein, es gibt die Mitgliedschaft in einem Museumskarten- oder Museumsufer-Programm, wie auch immer. Du hast aber einen ganz anderen, weiteren Begriff der Mitgliedschaft. Darüber würde ich gerne noch reden.
Ja, genau. Das geht zurück zu dieser Idee, wie verändere ich diesen Ort? Also mir ist es wichtig, wir haben sozusagen als wichtige Ziele, dass wir einer der besten Museen für Gestaltung sind, aber eben auch ein Ort des Wellbeings für die Metropolregion Hamburg und ein Ort der guten Nachbarschaft in hier St. Georg, also unser Nachbarviertel. Und wenn ich mir versuche vorzustellen, okay, wie muss sich ein Haus verändern, damit die Metropolregion Hamburg jederzeit sagt, ach, ist schlechtes Wetter, komm, wir fahren jetzt dorthin, weil sie Mitglieder geworden sind. Also sie sind dann Mitglieder wie in einem Fitnessclub. Und statt dass dann der eine Familienmitglied sagt, okay, ich gehe in die Sauna, also ich gehe schwimmen und dann in die Sauna. Und der andere sagt, ich mache lieber irgendwelche Fitnessgeräte und die Tochter sagt, ich gehe zu Yoga oder sowas. Also sozusagen die Mitgliedschaft im Sinne von nicht nur, ich kann jederzeit kommen, das kann ich als Freundeskreismitglied auch machen, aber schon auch diese Überlegung, wie kann ich Angebote entwickeln, die meine Mitglieder einfach jederzeit konsumieren können. Die gehen dann hin und sagen, schauen vorher nach und sagen, okay, um 14 Uhr ist ein toller Fotokurs, wo man Objektfotografie nochmal vertiefen kann. Das habe ich eh schon vor einem Monat gemacht. Da mache ich jetzt nochmal die 2 Stunden den Kurs. Und das andere Familienmitglied geht aber eher zum Programmieren und untersucht derweil dazu halt irgendwelche mathematisch interessanten Objekte, die halt binäre Codes in sich tragen oder ich weiß nicht was. Also so verschiedene Angebote, deshalb zum Beispiel diese Partnerschaft, zum Beispiel eine Partnerschaft mit der Volkshochschule, damit Werkstätten bei uns im Haus sind, die jederzeit, ich kann einfach vorbeikommen mit meiner Mitgliedschaft und mit dem einen Tischler reden drüber, wie ich jetzt meinen Stuhl zusammenleime oder die Polsterung neu machen kann. Also Mitgliedschaft im Sinn von, sie gibt mir die Möglichkeit, unterschiedlichste Angebote des Hauses auf die unkomplizierteste Art und Weise nur möglich in Anspruch zu nehmen, ohne mich anmelden zu müssen oder sowas.
Du hast jetzt in diesem, sag mal, imaginären Museum der Gestaltung über Möglichkeitsräume gesprochen, über Freiraum, über dieses Phänomen der möglichen Commons und dieser Mitgliedschaft. Das ist in der Tat ein ganz anderes Bild eines Museums. Also ist das jetzt für dich eine Programmatik, also sagen dieses Feld, das du da gerade aufgemacht hast, oder ist es erstmal nur ein Gedankenspiel?
Naja, es ist schon eine Programmatik und nur ist es halt ein sehr, sehr langsamer Prozess. Und das habe ich auch gelernt in den jetzt inzwischen 10 Jahren Museumsarbeit. Museen sind nicht umsonst langsam. Sie bewahren Sammlung und weil sie Sammlung bewahren und das sehr achtsam tun, sind sie qua Definition bewahrend und das heißt vorsichtig, langsam. Die sind keine schnellen Schiffe, die schnell mal was über Bord werfen und neu machen. Deswegen muss man das Schritt für Schritt machen und einen ersten Schritt, den wir schon gemacht haben, ist der Freiraum, den wir seit Herbst 2020 bei uns im Haus haben und der seit 2021 sozusagen mit Ende von Corona sich extrem gut entwickelt, also ein Ort des Treffens, Arbeitens, Abhängens, Diskutierens, Lernens. Und das ist sozusagen ein erster Schritt, ein Museum sozusagen zu verändern in etwas anderes. Und diese, wir nennen das auch gern Porosität, würden wir gern einfach weiter ausbauen und sozusagen überlegen, okay, wo kann die nächste Zelle angebohrt werden oder mal so etabliert werden, um das Stück für Stück einfach wirklich probieren, scheitern, adaptieren, nächsten Versuch weiterzuentwickeln. Das ist nichts, was wir im Alltag so wahnsinnig leicht machen können, weil man darf immer nie unterschätzen, was die gesellschaftliche Erwartungshaltung an Museen inzwischen ist. Ja, wir haben extrem viel zu leisten im Sinn von, wir müssen diverser werden, wir müssen unsere Raubkunst, unsere Provenienzforschung machen, wir müssen gutes Marketing, Social Media, Website, Also es hört überhaupt nicht auf, was uns zusätzlich auch sozusagen aufgeladen wird, was wir noch alles zusätzlich leisten müssen. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir uns dahingehend verändern. Und für mich ist es das, was mich antreibt. Das muss ich schon klar sagen.
Gut, dann bleibt uns noch unsere berühmte, bekannte Abschlussfrage, nämlich was ist gut? Was ist gut?
Gut ist, wenn Räume, ganz egal wo sie sind, in welcher Form, dazu geeignet sind, dass Menschen sich zusammen hinsetzen oder zusammentreffen können und miteinander, selbst wenn sie nicht reden, gemeinsam den Ort mit unterschiedlichsten Herkünften auf eine sichere und sozusagen vertrauensvolle Art und Weise nutzen können.
Schöner Schlusssatz. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Trüger.
Danke dir.
Ja, ich denke, mir war es jetzt besonders wichtig, eben auch diese sehr dynamische Entwicklung, die du in Gang gesetzt hast, mal sichtbar zu machen. Weil man sieht natürlich von euch außen eure Ausstellungen und kriegt mit, was das Haus macht, aber die Programmatik ist damit, glaube ich, noch mal ein bisschen klarer geworden.
Ja, ich hoffe. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett, dass ihr mich eingeladen habt. Finde ich total super.
Selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank.
Ja.
Das war Trüger Beierle, deren Lust an Veränderung und Experiment auch nach vielen Jahren als Leiterin von öffentlichen Institutionen eher zunimmt als abnimmt. Und über Veränderung reden wir auch in der kommenden Folge unseres Podcasts. Andreas Diefenbach, Chef von Phoenix Design, und Franziska Warnke, Ex-Phoenix, die heute bei der Hessen-Agentur arbeitet, berichten über die Transformation von Phoenix in den letzten Jahren. Mit den beiden geht es um das ständige Weiterentwickeln eines der bedeutendsten Industrial Design Studios in Deutschland und in China. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.